Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Journalist Martin Bialecki, Chefredakteur der Zeitschrift für internationale Politik. Herzlich willkommen im Studio.
Dankeschön, schönen guten Tag.
Der Tesla-Gründer Elon Musk, der ist ja seit Oktober neuer Twitter-Chef und die Art, wie er da offenbar Tabula Rasa machen will, ist ziemlich in der Diskussion. Am späteren Nachmittag deutscher Zeit sollen die Mitarbeitenden eine Mail bekommen, in der steht dann, ob sie entlassen werden oder ob sie weiter da arbeiten dürfen. Wenn man es nett ausdrücken möchte, könnte man das pragmatisch nennen. Oder was sagen Sie, Martin Bialecki?
Na, das ist nicht pragmatisch, das ist total krass. Also das muss man sich mal vorstellen. Man kommt irgendwie, steht auf morgens und da fährt dann irgendwie von seinem Rechner oder von seinem Handy, ob ich noch einen Job habe oder nicht. Aber da kriegt er gerade auch gerichtlich auf die Finger, weil er eine Frist nicht eingehalten hat. Und recht so.
Und was erwarten Sie? Twitter dann verschlankt? Es gibt ja jetzt schon Befürchtungen, dass es in politischen Hochzeiten wie Wahlen auch schlapp machen könnte, wenn er jetzt da viele entlässt, wenn er da auch Server verschlankt, wie es heißt.
Ja, es gibt ja die Theorie und die finde ich leider gar nicht so von der Hand zu weisen, dass Musk Twitter gekauft hat, um es kaputt zu machen, um eben diesem demokratischen, vielstimmigen Netzwerk einfach die Kraft zu nehmen und das irgendwie zu zerschlagen. Das fürchte ich, ist eine Theorie, die leider was hat.
Und wie jeden Tag ordnen wir in dieser Stunde das, was wichtig ist. Ein kleiner Ausflug zu Twitter war die Nummer 1. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Wir schauen auf das, was wichtig ist. Bundeskanzler Olaf Scholz ist ja für nur knappe 11 Stunden in China. Wegen der Corona-Beschränkungen übernachtet er da auch nicht, sondern er reist nach dem Treffen unter anderem mit Parteichef Xi Jinping wieder zurück. Es gibt ja den schönen Spruch, kurz und schmerzlos. Aber ich würde sagen, der passt in dem Fall nicht. Kurz und umstritten ist vielleicht besser. Denn Bundeskanzler Olaf Scholz kriegt sogar aus der eigenen Koalition Gegenwind, was den Besuch angeht. Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen zum Beispiel macht gar keinen Hehl daraus, dass sie den Zeitpunkt des Besuchs sehr unangemessen findet. Martin Bialecki, stimmen Sie ihr dazu? War das ein falscher Zeitpunkt?
Das ist sicher, finde ich, nicht der beste Zeitpunkt für diese Reise gewesen. Verzeihen, die Umstände sind schwierig dieser Reise. Diese Wirtschaftsdelegation, die er dabei hat, ist schwierig. Er setzt damit ein ganz merkwürdiges Signal. Und das, was bisher rausgedrungen ist oder was man auch von ihm gehört hat aus Peking, jetzt aktuell von der Reise, lässt leider auch nicht die Hoffnung zu, dass es irgendwie doch irgendwie ja etwas wirklich Gutes gebracht hätte, diese Reise.
Jetzt hat Annalena Baerbock sich auch am Abend im ZDF nochmal geäußert. Das heißt, es ist ja schon was Besonderes, dass eben ein Mitglied der Koalition wirklich auch während dieser Reise nochmal recht starke Töne anspricht. Und sie hat sehr klar formuliert, was sie erwartet von dem Besuch.
Das hat er ja selber vor seiner Abfahrt auch mehrfach gesagt, dass er die Menschenrechte ansprechen wird, dass er über die Frage von fairen Wettbewerbsbedingungen reden wird. Und das sind keine Ratschläge, sondern das ist das, auf was wir uns gemeinsam als Bundesregierung verständigt haben.
Also sie betont da das Gemeinsame und Sie haben gerade schon gesagt, Ihnen ist das so ein bisschen schwammig, was Olaf Scholz da jetzt auch verlauten lässt. Er hat sich aber gerade geäußert und er hat auch nochmal betont, er habe angekündigt oder auch angesprochen, dass Menschenrechte etwas Universelles seien, was auch von allen Mitgliedern der Vereinten Nationen anerkannt werde. Und er hat auch gesagt, er habe in den Gesprächen an die Verpflichtung zur Wahrung und Umsetzung der Menschenrechte erinnert. Also kann man ihm auch nicht vorwerfen, dass er da jetzt das nicht angesprochen hat?
Ja, das kann man ihm nicht vorwerfen, aber das ist eine klassische deutsche Herangehensweise an diese Problematik. Warum? Weil er keinerlei Konditionalität herstellt zwischen den Wirtschaftsbeziehungen auf der einen Seite, der Vertiefung der Handelsbeziehungen auf dieser Seite und auf der anderen Seite sagt so, wenn wir, bevor wir vertiefen, bevor wir erweitern, bevor wir auch weitermachen auf irgendeine Weise, müsst ihr sicherstellen, dass die Menschenrechte geachtet werden. Denn dieses Verharren im Appellativen, was die Kanzlerin vor ihm ja auch immer nur gemacht hat. Dieses Appellative, da werden sich die Chinesen freuen, weil das können sie einfach weglächeln.
Nur hat Scholz ja jetzt gerade auch nicht so viel Spielraum. Ich habe es ja angedeutet, er ist nur 11 Stunden dort. Andere Besuche, ja, oder frühere Besuche auch von Merkel zum Beispiel, haben so ausgesehen, dass sie dann nochmal den Raum hatte, auch einen anderen Ort zu besuchen, auch nochmal eben mit Menschen, die eben nicht aus diesen Regierungskreisen sind, zu sprechen. Das alles kann Olaf Scholz ja jetzt nicht tun, weil Pandemie ist. Aber da kann er ja nichts dafür.
Da kann er nichts dafür. Einerseits, andererseits nutzen die Chinesen natürlich sehr, sehr, sehr geschickt dieses Covid-19-Regime, jeden so abzuschotten, wie es ihnen gut dünkt. Und er hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, diese sagenhaft große Delegation aufzustocken oder zu durchmischen mit Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtlern und nicht nur offensichtlich den Schwerpunkt auf eben Wirtschaftsinteressen zu legen. Diese Freiheit hätte der Bundeskanzler ja durchaus gehabt.
Sie haben in Ihrem aktuellen Magazin von Internationale Politik auch das Thema China, Xis Welt haben Sie das überschrieben. Und ich bin an einer Überschrift von einem Artikel hängen geblieben. Das ist auch ein Wortspiel mit dem Parteichef Xi, mit Xiplomatie an die Spitze. Muss Olaf Scholz, wenn er da auf dieser chinesischen Weltbühne, sage ich jetzt mal, mitspielen will, muss er sich dann nicht einfach an diese Xiplomatie auch ein Stück weit anpassen? So sind nun mal die Spielregeln.
Ja, aber wenn wir von Spielregeln reden, dann wäre es halt auch ganz gut, wenn er nicht nur als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland dahin fahren würde, sondern eine abgestimmte Position mit der Europäischen Union im Gepäck hätte. So kommt er halt nicht als Emissär Europas oder auch nicht als Vertreter Europas und schwächt damit ganz eindeutig auch die geopolitische, geostrategische Position der Europäischen Union, weil das ist nun eine große Hoffnung gewesen, die ganz offensichtlich unbegründet war, was man ein bisschen hat befürchten müssen im Vorfeld dieser Reise, dass Scholz diese Reise eben oder sein Auftreten dort nutzen würde, um klarzumachen, worum es Europa im Zusammenhang mit China geht und eben nicht nur der deutschen Wirtschaft im Zusammenspiel mit China.
Jetzt haben wir gerade ganz frisch einen O-Ton von Olaf Scholz reingekriegt. Er hat eben diese Pressekonferenz gegeben und er macht da schon auch nochmal einen Punkt, jetzt weg von Menschenrechten, aber er schaut auf die Ukraine und auf den Krieg, auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Und wir hören mal, was er da gesagt hat.
Ich habe Präsident Xi gesagt, dass es wichtig ist, dass China seinen Einfluss auf Russland geltend macht. Es geht darum, die Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen, auf die wir uns alle verständigt haben, einzuhalten. Prinzipien wie die Souveränität und territoriale Integrität eines jeden Landes, wie sie auch China ein wichtiges Anliegen sind.
Das sind schon klare Worte, was Werte, auch europäische Werte angeht, oder?
Ja, interessant wäre jetzt die Antwort von Xi, ne? Wie er darauf reagiert. Was sagt er denn dazu? Sagt er, ja, prima, mache ich. Oder tut er das, was er bisher auch getan hat in den vergangenen Monaten seit dem 24. Februar, nämlich nichts und sehr abwartend und doch ganz stark an der Seite Russlands weiter zu agieren und eben nicht seinen Einfluss, den er durchaus geltend machen könnte, dahin auszuüben, dass er Putin in die Schranken weist und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Das Gegenteil ist der Fall. Irgendwann wird sich China sehr wohl überlegen müssen, ob seine eigenen Interessen so berührt sind, so negativ berührt sind von diesem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, dass es seine Position ändert. Momentan sieht das gar nicht so aus, sondern China ist einer der ganz großen Profiteure dieses Krieges.
Wie kann ich mir das denn allgemein vorstellen, wie Sie auch in Ihrem Magazin an diese Themen rangehen? Sie haben ja ein Magazin, das erscheint alle 2 Monate. Wir haben ja jetzt gerade gehört, Olaf Scholz hat sich jetzt gerade eben geäußert. Wir sind im Radio ja so schnell agil, dass wir da schnell den O-Ton reinpacken können. Aber wie macht man denn ein Heft über eine Weltlage, jetzt speziell zum Thema China, ohne wirklich auch tagesaktuell auf diese sehr schnellen Entwicklungen reagieren zu können?
Der Anspruch eines 2-Monats-Magazins kann gar kein tagesaktueller sein. Das können wir versuchen, online abzufangen, so gut wie es geht. Aber der Anspruch der IP ist schon, da abzuspringen, wo eben tagesaktuelle Medien aufhören, ne? Und dann in die Tiefe zu gehen und so solches Angebot zu machen, was man eben nicht jeden Tag in den Zeitungen liest oder im Radio hören kann, sondern darüber hinaus zu gehen, Szenarien aufzuweisen, Optionen aufzuzeigen und auch Angebote zu machen, wie Konflikte, wie Krisen gelöst werden können. Das ist nun in einer Weltlage, wie wir sie vorfinden derzeit und auf unabsehbare Zeit noch weiter vorfinden werden, nicht ganz einfach, den Anspruch zu haben, auf 128 Seiten 2-monatlich irgendwie, diese Weltlage festzubannen oder festzuschreiben. Aber ich glaube, diesmal ist uns das mit dem China-Heft ganz gut gelungen und auch sonst tun wir, was wir können.
Giorgia Meloni ist ja neue Regierungschefin in Italien. Sie vertritt die rechtsextreme Partei Fratelli d'Italia. Und sie muss sich jetzt auf dem internationalen Parkett beweisen. Als erstes Ziel ist sie gestern nach Brüssel gereist. Das wurde von Beobachtern immerhin als eine Art Friedensangebot gewertet. Meloni hatte nämlich auch Einladung nach Kiew und sie hätte ja zumindest auch erstmal in ein Land reisen können, in dem Parteien regieren, die die EU auch so skeptisch sehen, wie ihre Partei das tut. Aber sie hat sich dann doch bewusst für das EU-Paket entschieden. Ist das ein guter symbolischer Akt, Martin Bialecki?
Ja, das finde ich schon. Das hätte sie wirklich, wie Sie es gesagt haben, auch ganz anders machen können. Hätte gar nicht verreisen können, hätte sagen können, ich muss erstmal irgendeinen Fokus finden für mein Land und für meine Regierung. Das hat sie nicht gemacht und das ist schon erstmal ja ein gutes Zeichen, gutes Signal gewesen.
Jetzt gibt's ja aber auch in der EU Themen, die sowieso schon nicht so leicht zu besprechen sind. Also ich denke da an die Stichworte Seenotrettung, an die Aufnahme von Geflüchteten, die Verteilung von Geflüchteten. Da hakt es sowieso schon seit sehr, sehr vielen Jahren und da kommt jetzt eben noch eine Regierungschefin mehr dazu, die da weiter blockieren wird. Also geht es dann über dieses Symbol irgendwann auch hinaus und wird es dann, ja, hakelig?
Das wird es, glaube ich, auf jeden Fall werden. Das wird es aber schon, also die Entwicklung beobachten wir schon seit einigen Jahren. Das ist einfach halt auch Demokratie. So ist Europa. Ne? Das kann man sich anders wünschen, wenn man, je nachdem, wo man politisch steht. Aber die Entwicklung geht eben weg von diesem, sagen wir mal, liberalen Konsens, den es jahrzehntelang gegeben hat über die Europäische Union. Das war immer ein bisschen links der Mitte, ein bisschen rechts der Mitte. Jetzt haben wir, glaube ich, noch 14 von 27 Regierungschefs und Chefinnen, die entweder der Sozialdemokratie, Sozialismus oder im weiteren Sinne einer CDU-ähnlichen Parteiung angehören. Die Ränder werden stärker. Das sind aber alles Ergebnisse, like it or not, demokratischer Wahlen. Das heißt, es wird auf jeden Fall hakeliger und diese große Konsensmaschine, als die Europäische Union immer bezeichnet wird, die wird es nicht leichter haben, ganz bestimmt nicht.
Das heißt ja aber dann auch, dass sich neue Allianzen bilden müssen. Also wir haben manchmal auch eine Italien- oder eine italienische Berlin-Korrespondentin hier zu Gast in der Sendung, Frau Mastrobuoni. Die hat noch vor den Wahlen eigentlich auch schon diesem Trio nachgetrauert, was so die EU als Zugpferd auch aus ihrer Sicht vorangebracht hat. Also sie meinte damit Macron, Scholz und eben den ehemaligen italienischen Regierungschef Draghi. Und sie hat dann gemeint, sie ist auf der Suche nach anderen Menschen, die da jetzt so Zugpferd auch sein können. Und wenn ich da jetzt drauf gucke, Macron und Scholz sind auch nicht so das Dreamteam. Da geht es jetzt ja ganz viel auch um diese Entlastungsfragen, wo Deutschland auch so ein bisschen außen vor steht. Wo finden Sie denn dieses schillernde EU-Zugpferd jetzt?
Leider auch gar nicht. Und das ist in der Tat ein großes Problem für die Europäische Union, dass wir nicht nur dieses Zugpferd nicht haben, dass wir auch keine Symbole haben, keine richtigen, neuen, überzeugenden, inhaltlichen Angebote, gerade auch für jüngere Menschen. Dieses jahrzehntelange Narrativ, die Friedensmacht Europäische Union, das kann man halt auch jetzt irgendwie mal ein bisschen vergessen, wenn man ein bisschen nach Osten schaut. Also wer wäre das? Ja, das weiß ich leider auch nicht. Das kann ich leider auch nicht beantworten. Frau von der Leyen ist es sicher nicht.
Warum nicht?
Ja, weil sie als Person, glaube ich, einfach auch habituell sozusagen dafür nicht taugt oder keine ausreichenden Angebote macht und wahrscheinlich in der Rolle das auch gar nicht machen kann. Da sind wir dann sehr schnell bei einer unbedingt notwendigen Reform der Institutionen der Europäischen Union. Wer kann hier was? Warum ist das eigentlich außenpolitisch so ein Hühnerhaufen? Wer widerspricht wem die ganze Zeit? Muss es unbedingt so sein, dass die beiden Stärksten denn in der Mitte wirklich da immer vorangehen? Wo sind die anderen, wenn es darum geht, wirklich miteinander in der Welt aufzutreten etc.? Also das Europa ist immer dann stark, wenn es diese vielen, vielen Stimmen vereint. Und das wird, glaube ich, wirklich schwieriger werden, weil einfach die Ränder stärker werden, weil der Konsens zerbricht.
Ich fand ja auch bemerkenswert zu lesen, dass keine der drei EU-Institutionen, also weder EU-Parlament noch EU-Kommission noch der Rat der Europäischen Union gestern in Brüssel eine Pressekonferenz gemeinsam mit Meloni geben wollte. Also das wirkt ja schon so ein bisschen so, wie wir ja decken die Konflikte jetzt erstmal lieber zu. Wir klären das vielleicht auch hinter geschlossenen Türen. Wird das so bleiben, beziehungsweise ist das eine gute Art, auch Konflikten aus dem Weg zu gehen?
Ich finde das keine gute Art. Warum nicht? Weil das eine demokratisch gewählte Regierungschefin ist. Das kann man nun inhaltlich nicht mögen oder muss dann sich eben damit auseinandersetzen. Aber man muss sich auch damit auseinandersetzen, muss dann eben auch öffentlich dafür einstehen, für welche anderen Werte, Inhalte, Überzeugungen, was auch immer man eben steht. Und das nicht nur, also Politik passiert natürlich immer auch hinter verschlossenen Türen, zum Teil auch notwendigerweise, aber eben bitte nicht nur dort, sondern auch, dann auch rausgehen und sagen, so, wir haben uns gestritten darüber, wir sind hier und hier anderer Ansicht, denn letztendlich sitzt die Europäische Union, was Italien anbelangt, ja auch einfach ganz oft am längeren Hebel, wenn es um Geld geht, wenn es um Sanktionsmechanismen geht, wenn es um die Milliarden geht, die aus dem Covid-19-Fonds ausgeschüttet werden müssen, für die Italien bestimmte Kriterien erfüllen muss etc. Also da kann Brüssel sich auch ein bisschen mehr Gelassenheit und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, glaube ich, eigentlich leisten.
Jetzt ist auch heute oder geht heute ein internationales Treffen weiter, das G7-Treffen in Münster. Da treffen die G7-Außenministerinnen, Außenminister aufeinander. Und natürlich ist auch da eine neue italienische Personalie am Start. Antonio Tajani, der kommt von Berlusconis Partei Forza Italia und war bis 2019 Präsident des Europäischen Parlaments. Der hat auch relativ schnell klargemacht, welches Thema ihm da auf dieser internationalen Bühne wichtig ist. Und zwar hat er direkt das Thema Migration und auch die bessere Verteilung von Geflüchteten angesprochen. Wird das jetzt, soll ich sagen, ja, das beherrschende Thema? Ich meine, ist ja auch gut, wenn es jemand mal wieder anspricht. Das wird ja auch sehr oft einfach nicht angesprochen.
Absolut, absolut. Das ist einer der großen Skandale sozusagen dieser Zeit, dass über dieses Thema viel zu wenig gesprochen wird. Das hat die Europäische Union ausgelagert an ihre Außengrenzen und die Verantwortung einfach anderen Ländern gegeben. Das ist und bleibt ein Skandal, über den immer nur dann berichtet wird, wenn wieder Menschen sterben, zum Beispiel im Mittelmeer. Und das ist für Italien jetzt mal sozusagen politisch gesprochen auch ein Pfand, was sie in der Hand haben, weil das Land natürlich aufgrund seiner geografischen Lage dasjenige ist, wo die meisten Geflüchteten ankommen. Und dass die damit irgendwie besser umgehen wollen oder können wollen, das ist aus italienischer Sicht ja unter jeder Regierung der vergangenen Jahre so gewesen. Das ist ja keine neue Erfindung jetzt dieser rechten Koalition. Wird sich das ändern? Ich glaube, das ist ein oder wird das die Diskussion ändern? Ich glaube, wenn Italien dieses Pfand in der Hand behalten möchte, dann muss es auf der anderen Seite eben auch, was wir gerade hatten, die Stabilitätskriterien etc. erfüllen. Das kann man nur hoffen, dass das irgendwie gut geht, denn dabei geht es ja, das wollen wir nicht vergessen, um Menschen bei diesem abstrakten Thema Migration. Es sind ja immer alles Menschen.
Der Chefredakteur des Magazins Internationale Politik heißt Martin Bialecki und er ist mein Gast heute Mittag in der Sendung oder im Podcast, wenn Sie uns später hören. Und unsere Gäste haben ja immer die Möglichkeit, sich vor der Sendung eine Rubrik rauszusuchen und eigene Beobachtungen mitzubringen. Martin Bialecki hat sich die Rubrik "Darüber habe ich mich gefreut" ausgesucht. Und zwar, so viel kann ich schon mal verraten, hat er sich über ein Buch gefreut, auf dessen Titel eine langsam braun werdende Banane abgebildet ist. Ich persönlich mag keine Bananen, schon gar nicht die außen schon so komplett braun sind und so krass süßlich riechen. Warum haben Sie sich über dieses Buch gefreut, Martin Bialecki?
Das ist total lustig, dass Sie mit diesem Cover anfangen, weil das wirklich das schlechteste Cover ist, was ich seit ganz langer Zeit gesehen habe. Also eine verschrumpelnde Banane als doch irgendwie Kaufanreiz vorne drauf setzen sollen. Egal. Warum dieses Buch? Es sind zwei Bücher genau genommen, über die ich mich gefreut habe, weil ich die total zufällig entdeckt habe. Das eine ist von Theresa Bücker, das heißt "Alle Zeit". Das habe ich über ein Newsletter von den wunderbaren Krautreportern entdeckt. Da ging es um das Thema Spielen. Wie geht man mit seiner Zeit eigentlich um? Und völlig zufällig kam dann Oliver Bergman mit diesem 4000-Wochen-Buch dazu. Frau Bücker nähert sich diesem Thema eher aus einer gesellschaftlichen, politischen Perspektive und fragt, wie kommt das eigentlich um alles in der Welt dazu, dass wir diese sogenannte Vollerwerbstätigkeit in den Kern unseres Daseins stellen? Und warum definieren sich eigentlich alle Menschen mehr oder weniger zwangsläufig, aber eben noch nicht alle notwendigerweise, über die Arbeit? Wie gehen wir mit unserer Zeit um? Ist euch eigentlich klar, dass wir immer, wenn wir von Me-Time sprechen, damit klar machen, dass es ganz viel Zeit gibt, die uns nicht gehört, weil die offensichtlich eben anders belegt, anders definiert ist? Bergman kommt eher aus der persönlichen Perspektive.
Der mit dem Bananenbuch,
genau. 4000 Wochen umschrieben. Er hat erstmal ganz viele gefragt, wie viele Wochen glaubt ihr eigentlich, lebt ihr so? Und die allermeisten haben eine sechsstellige Zahl genannt und waren dann völlig frappiert, als er gesagt hat, nein, es sind eben 4000. Das ist so die Spanne für eine 80-jährigen Menschen. Und ja, er hat sich ganz viel mit Zeitmanagement, mit Produktivitätstheorien und so weiter beschäftigt. Das ist ein Thema, was mir nicht ganz fremd ist, weil ich auch durchaus versuche, immer noch mehr rauszuholen aus Tagen und noch effizienter zu arbeiten oder so. Der Effekt ist aber, dass man sich entweder noch mehr überlastet oder dass man dann noch mehr auf seinen Schreibtisch bekommt, weil die Leute eben lernen, da passt ja eine Menge drauf. Ja? Und das ist einerseits natürlich gut, weil man noch was geregelt und geschafft kriegen möchte in dem Job, das ist ja völlig in Ordnung. Aber worum geht es denn eigentlich wirklich, wenn wir dann mal 80, 85 sind und zurückgucken? Werden wir dann uns wünschen, wir hätten lieber noch dieses Projekt mehr gemacht in unserer Zeit oder noch mehr gearbeitet? Oder werden wir uns wünschen, dass wir vielleicht doch noch ein Instrument gelernt hätten, noch den Berg bestiegen, den Wein probiert, was auch immer? Also diese Eigenzeit, wie Frau Bücker das dann wiederum nennt, zu sehen und sinnvoll zu verwenden und darüber diese beiden Bücher auf einmal entdeckt zu haben, darüber habe ich mich wirklich gefreut, weil es ein totaler Zufall war.
Ja, und ich habe auch, wir hatten Theresa Bücker zu ihrem Buch auch im Interview bei uns im Programm. Und sie plädiert ja eben auch nicht nur dafür, so wie ich es verstehe, so diese Eigenzeit mehr wertzuschätzen, sondern sie plädiert auch dafür, Zeit als Machtaspekt zu sehen. Also sie hat das so begründet.
Der Optimierungsgedanke, der trifft auf manche Menschen vielleicht zu, aber in den genannten Bevölkerungsgruppen ist es wirklich so, da ist nicht mehr viel Platz für Optimierung. Wenn man sehr lange Pendelwege zur Arbeit hat, dann dehnt sich die Arbeitszeit ja praktisch aus. Man hat die 8 Stunden, man hat vielleicht noch 2 Stunden Pendelstrecken on top, die man ja nicht einfach wegzaubern kann. Genauso ist es mit der Sorge um Kinder oder Angehörige. Die müssen ja essen, die müssen gewickelt werden. Und das ergibt Arbeitstage oder lange Tage, da ist das Einsparpotenzial, um dann wirklich eigene Freizeit zu haben, einfach sehr gering.
Sie sagt dann eben, es gibt Menschen, da ist das Einsparpotenzial gering. Wer aber dann Zeit hat, sich zum Beispiel politisch zu engagieren, der eben nicht zum Beispiel die Sorgearbeit selbst machen muss oder die auslagern kann, der hat dann Macht. Sind Sie ein mächtiger Mensch in dieser Definition?
Ich fürchte, ja. Nochmal kurz nachdenken, die Antwort. Doch, ich fürchte, ja. Warum fürchte? Weil einem das oder bei mir das, glaube ich, zu wenig klar gewesen ist vor diesem Buch oder diesen Büchern, dass man natürlich in der Frage, wie man anderen Leuten Zeit zumisst und wie man deren Zeit belegt, was man von ihnen anfordert, sehr, sehr sorgfältig sein muss, das sehr bewusst tun muss, aus so einer jetzt mal aus einer Arbeitgeberperspektive. Was Frau Bücker anspricht, das meinte ich vorhin mit dem mit dem Thema Zeitpolitik. Also sie kommt eben eher aus dieser soziologischen oder wirklich politischen, Ecke, also aus der Warte und sagt, ja, liebe Gesellschaft, ihr seid im Prinzip komplett falsch aufgestellt. Eigentlich bräuchte man so etwas wie Zeitpolitik tatsächlich. Ne? Diese ganze Care-Arbeit, die so meistens von Frauen still verrichtet wird, nicht anerkannt, nicht bezahlt etc., ist nicht nur skandalös, sondern stellen wir uns mal kurz vor, das ist ein Gedankenexperiment, was sie immer wieder bringt. Alle Frauen würden auf der ganzen Welt das, was sie eben unbezahlt tun, einstellen, diese Tätigkeit. Was wäre nach einem Tag, nach 3 und nach einer Woche? Das ganze System würde komplett zusammenbrechen. Und da sieht man dann, dass dieses Thema Zeit eben nicht nur was mit Me-Time und so weiter zu tun hat, sondern durchaus eine ganz, ganz elementare gesellschaftliche Funktion hat.
Unser Gast Martin Bialecki hat sich über 2 Bücher zum Thema Zeit gefreut. Und wenn Sie jetzt nochmal mitschreiben möchten, um welche Bücher es sich da handelt, das ist Alle Zeit von Theresa Bücker, das ist vor kurzem bei Ullstein erschienen. Und das Buch 4000 Wochen, das mit den verschrumpelnden Bananen drauf, ist von Oliver Bergman und das ist bei Piper erschienen. Fast jede fünfte Deutsche stimmt der Aussage zu, dass der russische Angriffskrieg eine alternativlose Reaktion Russlands auf die Provokation der NATO sei. Das zeigt eine neue Umfrage des sogenannten Center for Monitoring, Analyse und Strategie, kurz CEMAS. Und das zeigt eben, dass pro-russische Verschwörungserzählungen auf fruchtbaren Boden fallen. Und das beschäftigt uns jetzt hier in der Sendung. Ich mache das zusammen mit meinem Gesprächsgast Martin Bialecki. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik. Herr Bialecki, jede fünfte stimmt dieser Aussage zu. Der russische Angriffskrieg ist eine alternativlose Reaktion Russlands auf die Provokation der NATO. Überraschen Sie diese Zahlen?
Nein, die überraschen mich nicht. Ich finde sie aber total besorgniserregend. Das ist ein Wert, der viel höher ist als vor ein paar Monaten noch. Und der zeigt, dass dieses Dauerfeuer von Desinformation, von Propaganda eben nicht ungehört verhallt, sondern dass was hängen bleibt dabei. Und was mich besorgt, ist, dass jetzt, wo der Winter anfängt, wo es kalt wird, wo die Leute noch schlechter Laune bekommen, irgendwie auch gar keine Lust mehr haben, sich mit diesem Krieg auseinanderzusetzen, dass sie noch bereiter sind, dieses russische Narrativ anzunehmen, diesen ganzen Unfug, dass die NATO irgendwie Mitschuld habe und die Ukraine ja schon auch ein bisschen selber schuld sei und jetzt müsste man halt mal einen Frieden da irgendwie verhandeln oder müsste die Ukraine ein bisschen was aufgeben von ihrem Territorium und so. Das wird sehr zunehmen in den nächsten Monaten, weil die Versuche einzuwirken auf die Psyche von Menschen, dort setzt Desinformation ja an, das wird ganz, ganz, ganz massiv weitergehen.
Jetzt beschäftigen Sie sich auch online auf Ihrer Seite mit diesem Thema. Sie haben da gerade einen Artikel veröffentlicht, der kommt vom Publizisten Richard Herzinger und darin fordert der ein Frühwarnsystem gegen russische Propaganda. Wie kann das denn aussehen, so ein Frühwarnsystem?
Es gibt Elemente eines solchen Systems schon. Die Europäische Union macht da sehr viel. Da geht es immer um Transparenz letztendlich. Also nicht nur jedes Mal darauf hinzuweisen, es handelt sich hierbei um Fake News und das ist die Wahrheit, die man dagegen stellt, Faktenchecks mehr zu machen etc. Es gibt seitens der Bundesregierung eine ganze Menge Anstrengungen. Es ist nur noch nicht richtig verzahnt oder vernetzt. Es geht, glaube ich, neben dem immer darauf hinweisen, das ist falsch und so ist es richtig, vor allem auch darum, diese Techniken zu erklären. Und das funktioniert, da gibt es Studien dazu, sehr, sehr gut mit Erklärvideos, indem man bei YouTube zum Beispiel statt der Werbung vor einem bestimmten Beitrag 15, maximal 30 Sekunden vorschaltet, wo man eben erklärt, wie diese Techniken der Manipulation funktionieren. Und das hat danach in einer wirklich relativ groß angelegten Studie sehr gute Ergebnisse gebracht. Gerade bei jüngeren Leuten, die dann sehen, aha, oh, so werde ich beeinflusst. Da, das sind die Trollfarmen und so arbeiten die. Und so erkenne ich das dann auch. Das macht den Unterschied. So sehen richtige Nachrichtenseiten aus. Das sind Qualitätskriterien etc. Da geht es um eine Medienbildung, also auch einfach so zu wissen, wie gehe ich denn mit den Inhalten, die mir jeden Tag begegnen, auf vielfältigen Kanälen, wie gehe ich denn damit um und wie erkenne ich denn, was richtig und was falsch ist? Das wären zumindest Elemente eines solchen Frühwarnsystems.
Sie haben jetzt gerade die Nachrichtenseiten schon angesprochen. Ich habe mich erschreckt, als ich nochmal geschaut habe, wie konkret manchmal diese Propaganda ist. Also wie konkret, das beschreibt Pia Lamberti, sie ist Expertin für Verschwörungserzählungen und war auch an dieser vorhin zitierten Studie beteiligt. Und das sagt sie.
Da wurde ja auch vor kurzem durch eine große Recherche gezeigt, dass es da eine sehr groß angelegte Kampagne gab mit gefälschten Medienseiten. Dann haben Profile unter Seiten kommentiert auf Facebook und immer diese Links gesetzt. Das sah dann aus wie zum Beispiel der Spiegel, war aber eine Propagandaseite mit falschen Artikeln. Und so zieht sich das durch und da wird eben ganz viel auch probiert, um zu schauen, was funktioniert denn da gerade.
Und ich habe nochmal geschaut, wie genau das aussah. Also sie hat es ja schon angesprochen, es gab Seiten wie spiegel.de oder bild.de, die sahen dann täuschend echt aus, auch wirklich wie die Originalseiten. Und zum Beispiel auf diesem gefakten bild.de war dann ein Artikel hochgeladen. Da wurde zum Beispiel behauptet, dass ein 16-Jähriger wegen einer aus Spargründen abgeschalteten Straßenbeleuchtung mit dem Fahrrad schwer verunglückt sei und verblutet sei. Und das passiere eben, weil Deutschland die Sanktionen nicht aufhebe. Also eigentlich sehr platt, aber auch perfide und krass, oder?
Total krass. Also es ist wirklich beides. Es ist perfide und es ist krass und es funktioniert halt leider auch. Wenn man sich anschaut, wie weit dieses, ja, ist ja kein Narrativ, sondern diese vermeintliche Nachricht es geschafft hat dann, wie weit die übernommen worden ist und wie sehr sie einfach auch Gesprächsgegenstand bleibt. Das ist ja das Problem bei dieser Desinformation. Irgendetwas bleibt bei irgendjemandem immer hängen. Sie können das nie komplett wieder entfernen. Das ist einfach wie so ein schleichendes Gift, was freigesetzt wird und was eben ja einen andauernden Schaden, fürchte ich, da verursacht. Da musste die Anstrengung, das zu beseitigen, dagegen zu stehen, müssten noch viel, viel, viel größer werden, weil, wie gesagt, der Winter is coming und das wird noch sehr viel mehr werden jetzt in den nächsten Monaten.
Wie sehen Sie denn da auch Ihre eigene Verantwortung als veröffentlichender Journalist? Also ich merke es bei mir selber, dass ich die eigene Wortwahl immer wieder überdenke, überprüfe. Ich höre zum Beispiel oft auch, dass Menschen vom Ukraine-Konflikt sprechen. Da zucke ich dann ein bisschen zusammen, weil Konflikt klingt zu harmlos. Das suggeriert dann auch ein bisschen, wenn man Ukraine mit Bindestrich davor stellt, dass die Ukraine vielleicht sogar schuld ist am Krieg. Ähnlich wie beim Wort Flüchtlingskrise in Anführungszeichen. Da schwingt ja auch mit, dass Geflüchtete irgendwie was für die Situation können. Wie nennen Sie denn den Krieg?
Ausschließlich russischer Angriffskrieg in der Ukraine. Man müsste ihn eigentlich sogar Vernichtungsfeldzug nennen, weil Krieg noch fast zu wenig ist dafür, was die Russen da oder was der Kreml da nicht nur plant, sondern auch umgesetzt hat und weiter umsetzen will und wird. Ich bin sehr vorsichtig geworden, was Wortwahl anbelangt und sehr, also vorsichtig im Sinne von bewusst geworden, weil es auf solche Begriffe eben total ankommt.
Und haben Sie da noch ein Beispiel, was über den Krieg hinausgeht?
Bei der Flüchtlingskrise habe ich es versucht zu vermeiden, diesen Begriff tatsächlich, und habe dann entweder an der sogenannten oder wenn man dann am Telefon ist etc. und die Anführungsstriche nicht mitsprechen kann, immer das versucht zu umschreiben, ne, um klarzumachen, wo man auch selber eben steht, dass man das nicht als eine, also wenn es um auch ja die Welle, ne, also die Flüchtlingswelle oder so, da geht es auch wiederum wie gesagt um Menschen und Menschen bilden keine Welle, dass es da Probleme gab und Missstände etc., das ist ja völlig unbenommen, aber nicht immer ist so ein Label, was darauf gepappt wird, dann eben das Richtige.
Die Debatte rund um die verunfallte Radfahrerin, zu der möglicherweise ein Fahrzeug der Feuerwehr nicht rechtzeitig durchkam, weil die KlimaaktivistInnen der letzten Generation einen Stau verursacht haben, die reißt nicht ab. Ich möchte da drauf schauen mit meinem Gast, dem Journalisten Martin Bialecki. Und die Süddeutsche Zeitung meldet jetzt aktuell, dass die Notärztin, die die Frau vor Ort versorgt hat, nicht auf dieses Rüstfahrzeug, das im Stau stand, angewiesen war. Nach Einschätzung der Rettungskräfte wäre der Einsatz des Spezialfahrzeugs demnach also letztlich medizinisch nicht angezeigt gewesen. Die Frau wurde ja inzwischen für hirntot erklärt. Martin Bialecki, diese Erkenntnis aber der Notärztin, die da vor Ort war, kann die die Debatte jetzt versachlichen?
Das würde ich mir sehr wünschen, dass diese Debatte dahin zurückkommt, wo sie hingehört, nämlich, also was ich zumindest aus Sicht dieser Bewegung gut fände, wenn es nämlich vielleicht wieder mehr um das Klima ginge und um das Problem, dass der Planet brennt und nicht nur die ganze Zeit um die Bewegung selber. Da sind sie aber auch ein bisschen selber schuld, ne? Weil es halt von Anfang an so war, dass ganz, ganz viel, wenn wir da über Aufmerksamkeitsökonomie reden und solche Dinge, was will ich erreichen, wie will ich es erreichen, welche Mittel setze ich ein, zwangsläufig ganz viel Aufmerksamkeit eben auf diese Bewegung selber geht. Aber ja, also dass dieses Fahrzeug, was diesen Betonmischer hochheben sollte, gar nicht notwendig war und dass es dafür jetzt eine so gute Quelle wie die behandelnden Notärztin vor Ort gibt, das sollte doch dazu beitragen, dass man jetzt mal wieder ein bisschen abrüsten kann, da auch verbal.
Und bevor wir gleich nochmal auch schauen, was ist denn überhaupt das Anliegen der AktivistInnen, weil heute gibt es auch verschiedene Termine, die auch das ganz gut andocken lassen, möchte ich gerne nochmal auf eine Reaktion eingehen, die Sie vorhin hatten. Wir hatten das Thema auch in den Nachrichten und Sie sind zusammengezuckt und haben gesagt, oh, da muss man eigentlich präziser sein. Erzählen Sie mal, was ist da bei Ihnen abgelaufen oder was beobachten Sie in der Medienberichterstattung momentan?
Also die Meldung, wenn ich mich richtig erinnere, hieß, dass das Rettungsfahrzeug der Feuerwehr nicht rechtzeitig zum Unfallort gekommen sei. Und das stimmt nicht. Es ist ein Fahrzeug, ein spezielles Rüstfahrzeug gewesen, was vorgesehen war oder angefordert worden war, und um diesen Betonmischer, unter dem diese unglückliche Frau lag, hochzuheben. Und da muss man eben total aufpassen, dass man darüber sehr, sehr, sehr korrekt berichtet. Das ist gerade, wenn es um sehr kurze Nachrichten geht, umso wichtiger, weil sich sonst eben etwas in diese Diskussion einschleicht, was einfach faktisch nicht richtig ist. Denn die Notärztin war mit einem Team sehr wohl vor Ort. Die ist rechtzeitig durchgekommen. Und das kann dann eben von beiden Seiten sozusagen sehr schnell jeweils instrumentalisiert werden. Deswegen müssen in der Mitte immer unabweisbare Fakten stehen.
Jetzt haben Sie gerade auch schon den Punkt gemacht, dass eben das, wofür die letzte Generation da ja steht, wofür sie streiten möchte, sehr in den Hintergrund gerät. Jetzt ist heute die inhaltliche Diskussion, würde ich sagen, doch auch wieder weitergegangen. Denn der sogenannte Expertenrat für Klimafragen, der tagt in Deutschland fast immer wieder zusammen, wo steht denn Deutschland in seinen Bemühungen, der Klimakrise was entgegenzusetzen. Der kommt zu dem Ergebnis, dass Deutschland die Klimaziele für 2030 mit einem Weiter-so nicht erreichen kann. Da gab es jetzt eben ein Gutachten über die Entwicklung der Treibhausgasemissionen und dieser Expertenrat wird alle 2 Jahre jetzt eine Bilanz ziehen. Ist das dann doch jetzt auch dieser notwendige Blick? Ich meine, der kommt ja von anderen Seiten, eben von solchen Gutachten. Das heißt, wir sprechen ja über die Inhalte.
Ja, wir sprechen darüber. Wir tun es jetzt gerade. Es wird aber insgesamt schon zu wenig darüber gesprochen. Also hat das Thema Klimawandel, Klimanotstand zu wenig Aufmerksamkeit in Deutschland? Ja. Braucht es Proteste dagegen? Ja. Muss eine Demokratie das aushalten? Auch ja. Ist das auf die Straße kleben ein richtiges oder geeignetes Symbol im Rahmen dieses Protestes? Da finde ich nein. Da gibt es geeignetere. Da muss man anders drüber diskutieren und auch gerne anders protestieren, aber sich auf die Straße zu kleben oder Kartoffelbrei oder Tomatensuppe auf Gemälde zu werfen, finde ich jetzt keine sehr geeignetem Mittel.
Die SPD-Politikerin Katja Mast, die nennt Teile dieser Klimaproteste demokratiefeindlich. Würden Sie auch so weit gehen?
Nein, das würde ich nicht tun. Den Rahmen setzen dafür, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, setzen dann auch Gerichte. Und wenn man sich dafür verantworten muss, dass diese Bewegung ja auch sehr, sehr vorsichtig dass sie bestimmte Grenzen bisher zumindest nicht überschreitet. Demokratiefeindlich finde ich es nicht. Also es ist in dem Moment, man darf eben keine Menschenleben gefährden. Und Betonmischer oder Rüstfahrzeug hin oder her, natürlich stehen Menschen im Stau. Natürlich, da gibt es auch allein in Berlin mehrfach nachgewiesene Fälle, dass eben Rettungsfahrzeuge in einem Stau stehen geblieben sind. Hat das Konsequenzen gehabt? Das weiß man dann eben nicht. Aber es ist nicht so, dass es folgenlos bleibt. Das wollen diese Menschen ja auch gar nicht. Aber ich finde es nicht demokratiefeindlich, nein.
In 3 Tagen kriegt die Klimakrise nochmal eine sehr, sehr, sehr viel größere Bühne, als sie es jetzt durch den Expertenrat hier in Deutschland kriegt. Da beginnt nämlich die Klimakonferenz, die COP27 in Sharm el-Sheikh. Was erwarten Sie sich denn davon?
Wie von allen sehr, sehr großen Konferenzen nicht so furchtbar viel. Also da wird gerungen wieder bis zum Schluss werden und dann wird die Uhr angehalten werden und wird es irgendein Kompromisspapier geben, was aber wiederum nicht dazu führt oder wo nicht drinstehen wird, was eigentlich passieren müsste, nämlich sofort umzusetzen, was man eigentlich sehr gut weiß, runter mit den Emissionen, weil wir einfach keine Zeit mehr haben. Und nun ist es gut, dass es solche Konferenzen gibt, wenn man sich dann trifft und austauscht etc., aber sehr viel verspreche ich mir und also die allermeisten Menschen, die sich noch sehr, sehr, sehr viel besser auskennen damit als ich, davon wirklich nicht.
Martin Bialecki, Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik, vielen Dank für Ihren Besuch.
Ich danke.